ARD Sounds.
Einmal vorab, bevor wir hier heute mit unserer Folge loslegen. Im Mai gibt es ein großes Podcast-Festival, das erste ARD Sounds Festival in Nürnberg. Und wir von FKM, wir machen da einen Live-Podcast mit einem richtig tollen Gast, mit Jörg Diehl. Jörgs Geschichten, die klingen manchmal ein bisschen wie Krimis. Ich sag nur Stichwort Nord Stream Pipeline oder wo ist Jan Marschalek, der Ex-Wirecard-Vorstand? Seit diesem Jahr leitet Jörg die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Das Ganze findet statt am 9. Mai um 18 Uhr. Mehr Infos dazu findet ihr auf ardsoundsfestival.de. Unter diesem Link kann man auch die Tickets für unseren 11KM Live-Podcast kaufen. Ich jedenfalls würde mich total freuen, wenn ihr kommt. 9. Mai, Nürnberg. Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Sie sind schwarz mit weißen Flecken. Einfach wunderschön und majestätisch und sehr sensibel. Und manche von ihnen spielen sowas wie Schiffe versenken. Seit mehreren Jahren attackieren Orcas immer wieder Segelboote, besonders häufig vor der spanischen Küste. Aber warum? Umweltjournalist Simon Plentinger vom BR ist selbst raus aufs Meer gefahren, um Antworten zu finden. Er erzählt uns von seinen Erlebnissen und ob die Tiere sich womöglich an den Menschen rächen wollen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Donnerstag, der 2. April. Hi Simon, herzlich willkommen bei 11KM.
Hallo. Wir gehen ins Jahr 2022 zu Achim. Achim ist unterwegs auf seinem Segelboot. Der kommt ursprünglich aus Hessen, ist so ein gebräunter Typ, tätowiert. Der wirkt so ziemlich entschlossen und der hat sich seinen großen Traum erfüllt.
In Holland oben lag das, hab das 4 Jahre restauriert.
Wir haben Achim ausfindig gemacht und mit ihm telefoniert. Und er hat sich nämlich ein altes Segelboot gekauft in Holland, Baujahr 81. Das hat er dann erstmal 4 Jahre lang restauriert. Und dann will er das ins Mittelmeer bringen, nämlich nach Valencia. Und dafür muss er einmal die ganze europäische Atlantikküste entlang segeln, vorbei an Frankreich, Nordspanien, Portugal und dann einmal durch die Straße von Gibraltar und dann weiter ins Mittelmeer. Dafür ist er mehrere Wochen unterwegs, segelt also die portugiesische Küste entlang und kommt dann langsam in das Gebiet, wo er schon weiß, da könnte es brenzlig werden, nämlich vor der andalusischen Atlantikküste in Südspanien. Er weiß schon, in diesem Gebiet sind Orcas unterwegs. Und die sind da nicht nur unterwegs, sondern die greifen immer wieder Segelboote an, die in dieser Jahreszeit, gerade im Sommer, da unterwegs sind. Und er hatte schon so einen kleinen Schreckmoment, als er nämlich so ein typisches Walgeräusch, nämlich das Pfff von dem Luftloch gehört hat.
Ich bin nachts auf A Coruña zugesegelt und hatte dort hinter mir Blasgeräusche gehabt. Da hat mich erst der Schlag getroffen und ich dachte schon, jetzt sind dort die Orcas, weil dort treten sie auch wohl auf.
Das waren aber Grindwale, das sind so ein bisschen kleinere. Also da war er dann schon so ein bisschen erleichtert. Ah, okay, doch nicht die Orcas, weil er hat schon so ein bisschen Sorge, dass er ihnen begegnen könnte. Und dann ist er genau in dem Gebiet unterwegs, nämlich vor Barbate. Das ist so ein kleiner Küstenort, ungefähr eine Stunde nördlich von Tarifa mit dem Auto, so die Küste hoch, also vom südlichsten Eck in Spanien, von wo aus man ja schon nach Afrika rüber gucken kann. Und da ist er unterwegs und dann wird's eine Weile windstill. Er muss ein bisschen abwarten, er dümpelt da so ein bisschen rum mit seinem Segelboot. Er weiß, am späten Abend soll der Wind wieder auffrischen, dann kann er wieder weiter segeln.
Ja, und dann kam der erste Einschlag hinten.
Plötzlich rumst's.
Und dann war mir sofort klar, okay, jetzt sind die Orcas da. Jetzt.
Er schaut sich um und tatsächlich sind mehrere Orcas um sein Boot unterwegs. Immer wieder schwimmen die auf ihn zu und ja, rammen sein Boot, rammen gegen das Ruder. Das wird dann auch relativ schnell beschädigt, sodass er manövrierunfähig ist. Also selbst wenn er den Motor startet, den er an Bord hat, kann er sein Segelboot nicht mehr richtig steuern.
Ja, war mir dann sofort klar, dass jetzt hier Endstation ist. Ja. Ich hatte noch versucht, den Motor zu starten, vorwärts und rückwärts, aber es ging nicht mehr. Das Boot wurde dann von den Orcas wie mit Geisterhand im Kreis gezogen.
Er merkt also, er muss was machen, er setzt einen Notruf ab, aber es dauert natürlich eine Weile, bis die Küstenwache, die entsprechenden Schiffe, die ihn da retten und abschleppen können, dann auch da sind. Und die Situation wird immer brenzlicher. Er überlegt sich dann, was er machen kann. Er versucht, die Tiere abzulenken.
Ich habe dann Sachen ins Wasser geworfen, Matratze, Decken, Fender, dass sie irgendwie abgelenkt sind. Und die großen Bullen haben auch damit gespielt. die beiden Müttertiere mit den Jungtieren nicht. Die sind sehr aggressiv auf das Boot eingeschwommen.
Die Tiere lassen nicht von ihm ab. Und dann macht er sich langsam wirklich so richtig Sorgen. Denn es ist zwar bei solchen Angriffen noch niemand gestorben, noch kein Mensch so ernsthaft zu Schaden gekommen, aber es sind schon mehrere Boote dann auch gesunken, also so richtig gehend versenkt worden von den Orcas. Und er macht sich so große Sorgen und hat so große Angst, dass er sogar seine Frau anruft und sich mehr oder weniger verabschiedet, weil er wirklich Angst hat, das war's jetzt.
Es hat 55 Minuten gedauert, bis der Seenotrettungskreuzer mich dann längst festgemacht hat. Da sind dann zwei Leute zu mir rüber, haben mich dann an Bord geholt.
Achim wurde also gerettet. Wie oft passiert denn sowas, dass Orcas da im Atlantik vor Spanien Segelschiffe angreifen?
Also es sind ja jetzt so über 5 Jahre, die dieses Phänomen beobachtet wird. Und es sind wirklich mehrere hundert Angriffe inzwischen gewesen.
Warum attackieren vor der Küste Spaniens Orcas immer wieder Segelschiffe?
Hier häufen sich mysteriöse Vorfälle mit den Bewohnern der Unterwasserwelt. Orcas, die sogenannten Killerwale, greifen immer...
Ein Schockmoment wohl für jeden Segler. Ein tonnenschwerer Orca rammt ein Boot.
So stehen die Forscher jetzt vor dem Rätsel, warum Orcas vor der spanischen Atlantikküste jetzt gleich mehrere Segelboote attackiert haben.
So richtig war das so der Sommer nach den ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020.
Wegen der Corona-Pandemie heißt es für viele Kreuzfahrtschiffe weiterhin volle Kraft zurück.
Da waren eine ganze Zeit lang kaum Schiffe unterwegs. Es lag ja das Leben so ein bisschen still in vielen Teilen der Welt.
Der blaue Himmel, ohne Smog, ohne Kondensstreifen, der fiel vielen von uns erst auf, als die Flieger am Boden blieben und weniger Autos fuhren im Frühjahr.
Es gab damals ja auch diese ganzen Meldungen, wo sich die Natur so ein bisschen den Raum zurückholt, ja, wo die Tiere plötzlich wieder in die ausgestorbenen Städte zurückgekommen sind.
Beispiel Istanbul. Im Bosporus tummeln sich Delfine. Die Tiere haben das Wasser vor der Millionenmetropole wiederentdeckt. Glasklares Wasser auch seit Wochen in den Kanälen der Lagunenstadt Venedig, wie hier vor dem Markusplatz. Und auch im Golf von Neapel beobachten Wissenschaftler einen positiven Einfluss auf das Meer, weil die Touristenströme ausbleiben.
Im Sommer geht aber irgendwann so langsam der Schiffsverkehr wieder los. Es sind wieder Segelboote unterwegs und da kommen eben so plötzlich diese ersten Meldungen. Orcas haben Boote angegriffen. Die Leute, die Wissenschaftler und auch die Whale-Watcher und Tierschützer, die sich vor Ort damit beschäftigen, die sprechen nicht so gerne von Angriffen, weil sie das so ein bisschen in ein besseres oder in ein neutraleres Image bringen wollen. Deswegen sprechen die immer von Interaktionen zwischen diesen Walen und den vor allem Segelbooten. Aber es sind nicht nur Segelboote, es werden schon auch mal Motorboote angegriffen. Und als ich damals das erste Mal davon gehört habe, war mein allererster Gedanke, und ich glaube, so ging es vielen, an das Buch Der Schwarm. Das geht ja auch genau so los, dass Orcas anfangen, Whale-Watching-Boote sind es da in der Geschichte, anzugreifen und wirklich die auch zu versenken. Und da musste ich sofort dran denken. Da geht es ja dann damals auch um die Frage, was passiert da? Nimmt da jetzt die Natur Rache? Jetzt hatte die Natur eine Weile Ruhe, die Tiere hatten Ruhe auf dem Meer und jetzt dringen wir wieder in ihren Lebensraum ein. Und jetzt, ja, jetzt rächt sich die Natur und die Tiere sagen, ihr habt hier nichts verloren und wir wehren uns jetzt. Das war so der erste Eindruck damals.
Orcas, die heißen ja auch Killerwale. Wie gefährlich sind diese Tiere für Menschen?
Also wenn man sie erlebt, dann kann man schon ganz schön Respekt bekommen. Das sind riesige Tiere, die so von der Größe und vom Gewicht wie so ein kleiner Transporter oder so ein kleiner LKW sind. Und sie haben natürlich auch ein Maul mit Zähnen und es sind letzten Endes Jäger, die andere große Fische, Thunfische zum Beispiel, Robben, manche sogar kleine Wale jagen. Also die können schon ganz schön Schaden anrichten. Und für die wäre das ein leichtes im Wasser. Uns Menschen mal eben so zu fressen oder zu zerfetzen, sage ich mal. Also das ist der Grund, warum sie Killerwale genannt werden, auch weil sie eben so hochspezialisierte und so effektive Jäger sind. Sie sind auch verdammt schnell, die können mal eben mit 50 km/h durchs Wasser brettern. Aber im Gegensatz zu vielleicht einigen anderen Raubtieren, Wildtieren, wenn scheinbar irgendwie an Nashörner und Nilpferde und Bären und Raubkatzen denken, wo es vielleicht für den Menschen schon auch gefährlich werden kann, wenn man ihnen in freier Wildbahn begegnet. Gibt es bei Orcas keinen dokumentierten Fall, wo ein Orca in freier Wildbahn einen Menschen getötet oder verletzt hätte? Also wenn man da vom Boot fallen würde, wäre es sehr wahrscheinlich, dass die Orcas einem nichts tun würden. Sie würden einen möglicherweise abchecken, sie sind sehr neugierig, sie haben sehr feine Sinne, aber sie würden einem höchstwahrscheinlich nichts tun. Insofern sind die Orcas eigentlich gar nicht so gefährlich für die Menschen, aber wenn sie es eben auf die Segelboote abgesehen haben, dann sind eben auch schon Boote gesunken und das ist bis jetzt immer noch gut gegangen. Die Menschen, die das erlebt haben, die konnten bisher alle gerettet werden, aber wenn man auf so einem Segelboot ist und das dann sinkt und untergeht, kann das natürlich schon auch für Leib und Leben gefährlich werden.
Orcas sind nicht nur vor Spanien unterwegs. Aber warum häufen sich genau da diese Angriffe so?
Die Orcas, um die es geht, das ist eine bestimmte Gruppe. Die wird auch die Barbate-Gruppe genannt. Die sind auch alle so ein bisschen miteinander verwandt. Wir sprechen ja da über die iberischen Orcas. Orcas gibt es nämlich überall auf der Welt. Das sind eine der Tierarten, die am weitesten verbreitet sind. In allen möglichen Meeren der Welt gibt es Orca-Populationen, die teilweise auch ganz unterschiedliches Verhalten haben, die zum Beispiel ganz unterschiedliche Tiere jagen und ganz unterschiedliche Jagdtechniken haben. Und diese Population von den iberischen Orcas, also die rund um die iberische Halbinsel, also Spanien und Portugal, teilweise ein bisschen bis Richtung Frankreich unterwegs sind, das sind nur noch so knapp 50 Tiere von dem, was man weiß, so ungefähr, die da dazugehören. Das sind unterschiedliche Familien. Und eine dieser Familiengruppen hat eben mit diesen Angriffen angefangen und die wandert so ein bisschen im Laufe des Jahres. Die ist, wenn es Richtung Herbst und Winter geht, weiter nördlicher unterwegs. Also dann an Portugal vorbei und Richtung Nordspanien. Und im Sommer gehen sie dann wieder weiter südlicher, eben Richtung Straße von Gibraltar, Richtung Marokko. Und in diesem südlichen Eck, da sind eben auch gerade in diesen Sommermonaten, da sind zum einen sehr viele Thunfische auf Wanderschaft unterwegs, wo die Orcas viel zu fressen finden. Und zum anderen sind da sehr viele Segelboote unterwegs. Das ist nämlich so eine Hauptroute von allen, die irgendwie von Nordeuropa, auch von Großbritannien, Irland vielleicht, teilweise auch über den Atlantik aus den USA, die von dort Richtung Mittelmeer wollen. Die müssen dann alle durch diese Straße von Gibraltar zwischen Südspanien und Marokko und an diesem südlichsten Eck, wo sich das dann so verengt, da müssen eben diese ganzen Segelboote durch und genau dort sind in dieser Zeit, Juni, Juli besonders, eben auch die Orcas unterwegs. Und dort kommt es dann eben zu diesen Begegnungen.
Und trotzdem üben Orcas ja auf total viele Menschen eine große Faszination aus. Spätestens seit dem 90er-Jahre-Film Free Willy. Ich habe den damals auch echt geliebt. Woher kommt die Faszination für dieses Tier? Was macht es besonders?
Also was ich, glaube ich, generell spannend finde, ist zum einen diese Welt dieser so großen Säugetiere, die ja zum einen so intelligent, aber auch so empfindsam sind, ja, also wirklich ja auch Emotionen empfinden können, ein ganz besonderes Sozialleben haben. Die Orcas leben ja zum Beispiel in so Familienverbänden, bei denen die Mütter und die Großmütter den Verband führen und den Jungtieren alles beibringen. Es gibt sehr viele Berichte von Orcas, die richtig gehend trauern, also wo man richtig gehend beobachten konnte, wie sie zum Beispiel um ein verstorbenes Jungtier oder ein totgeborenes Jungtier trauern und das tagelang auf der Nase balancieren und es durchs Wasser tragen, bis sie sich davon lösen können. Und gleichzeitig sind die Tiere ja so groß und so massiv und dadurch auch irgendwie so mächtig. Und dann sind sie aber in diesem endlosen Ozean unterwegs. Sie können sehr lange unter Wasser sein und ganz viel, was wir gar nicht mitkriegen und was wir gar nicht wissen. Und auch eine Sprache, die wir erst beginnen, so langsam zu erforschen, wie sie miteinander kommunizieren. Das finde ich einfach unheimlich spannend. Ja, weil wir so vieles auch vielleicht noch nicht wissen und das dadurch auch so ein bisschen so ein Mysterium hat. Und eben ja auch in diesem konkreten Fall es sehr lange gedauert hat oder auch wir auch bis heute nicht alles über diese Angriffe wissen können.
Und du hast ja schon gesagt, den Orcas geht es jetzt nicht darum, die Menschen, die auf den Segelbooten sind, mit denen sie interagieren, zu fressen. Aber sie kommen ja trotzdem und sie kommen immer wieder, wie im Fall von Achim. Um zu verstehen, warum, lass uns doch mal genauer anschauen, wie diese Angriffe ablaufen.
Also es gibt gewisse Dinge, die sie immer wieder tun. Das eine ist so dieses Anschwimmen, also gerade wenn das Boot am Fahren ist im Wasser, dann kommen die oft so von hinten, von der Seite, schwimmen so aufs Boot zu, tauchen drunter ab und drunter durch. Und was sie dann machen, ist eben immer wieder gegen das Boot zu schwimmen mit dem Kopf. Vor allem das Ruder ist das, worauf sie es abgesehen haben. Bei so einem Segelboot, da kann das schon mal eben, also bei den größeren Booten, Meter, anderthalb Meter ins Wasser ragen, ist so lang und beweglich, aber eben auch aus einem Material, das sich ja dann auch recht leicht beschädigen lässt, irgendwie Holz oder Fiberglas oder so, so Verbundstoffe. Und da schwimmen die Orcas eben dagegen und da können sie eben Schaden anrichten. Entweder es verbiegt sich komplett zur Seite oder es bricht sogar ganz ab. Und dann ist so ein Segelboot eben schon ganz schön schnell manövrierunfähig. Das andere ist, dass das natürlich auch ein Loch in den Rumpf reißen kann. Teilweise schwimmen sie auch mit dem Kopf gegen den Rumpf. Und so kann natürlich Wasser eintreten. Und das ist dann das, was diese Handvoll Boote, die so richtig beschädigt wurden, dann auch zum Sinken gebracht hat. Und oft geht das dann über eine ganze Zeit, eine halbe Stunde oder auch länger, dass die Tiere da immer wieder drauf zuschwimmen. Dann sind sie vielleicht nochmal kurz weg, dann kommen sie wieder, bis sie dann irgendwann genug Schaden angerichtet haben oder es für sie nicht mehr so interessant ist und sie dann wieder abziehen.
Und was könnte dahinter stecken, dass sie es ausgerechnet auf dieses Steuerruder abgesehen haben?
Da gab es von Anfang an ganz unterschiedliche Theorien. Ja, warum ist das so? Es gab so diese Idee, sie rächen sich. Ja, das Ruder ist vielleicht was, wo sie Schaden anrichten können. Es gab auch die Überlegung, ob das Tier das ursprünglich mal damit angefangen und es dann an die anderen weitergegeben hat. Das ist nämlich wirklich sowas, dass die Orcas auch so Trends entwickeln und so Verhalten an andere weitergeben. Das ist relativ sicher. Dass das Tier selber vielleicht irgendwie zu Schaden gekommen ist von der Schiffsschraube oder vielleicht ein Jungtier zu Schaden gekommen ist von der Schiffsschraube. Und dass deswegen die Tiere angefangen haben, sich dafür zu rächen, das war so eine Überlegung.
Wie plausibel ist das? Was sagt denn die Wissenschaft dazu?
Also was die Rachetheorie angeht, von allem, was man über ihr Sozialverhalten weiß, passt es eigentlich nicht so richtig. Denn die sind zwar sehr empfindsame Tiere und können eben sowas wie Trauer empfinden. Aber sowas wie Rache ist eigentlich was, was es ja schon auch bei manchen Säugetieren gibt, dass sie nachtragend vielleicht sind, sich was lange merken können und sich wehren und rächen. Ist aber eigentlich was, was bei den Orcas bisher nicht beobachtet wurde. Wir haben natürlich mit Wissenschaftlern und Experten vor Ort gesprochen, die sich gerade in Spanien, in Portugal mit den Orcas und mit ihrem Verhalten auseinandersetzen. Und da war eigentlich die einhellige Meinung, dass Rache zu diesen Tieren nicht passt, dass das kein Gefühl ist, kein Verhalten ist, das sie an den Tag legen und dass diese Theorie drum nicht zutreffend ist. Eine andere Theorie war, dass es manche Orca-Populationen gibt, die ja auch andere Wale jagen. Und was die da tatsächlich machen, ist den Walen mit ihrem Gebiss die Flossen abzubeißen, sodass sie nicht mehr weiter schwimmen können. Und da gab es natürlich dann auch die Überlegung, sieht das vielleicht so ähnlich aus, dieses Ruder, wie eine Flosse? Nutzen sie vielleicht diese Boote, um Jagd zu trainieren, um den Jungtieren was beizubringen? Hey, guck mal so, könnt ihr, wenn wir einen Wal sehen, den angreifen, den jagen?
Also Boote als Jagdtraining, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Welche Erkenntnisse gibt's da?
Also das mit dem Jagen, das kann man zumindest, was diese Waltheorie, also das Jagen anderer Wale angeht, eigentlich recht leicht widerlegen, denn es macht einfach keinen Sinn insofern, dass eben diese Orca-Population, diese iberischen Orcas, die jagen gar keine Wale. Die haben sich spezialisiert im Wesentlichen auf Thunfisch, der dort eben auf Wanderschaft unterwegs ist. Thunfische sind natürlich viel kleiner, sind auch große Fische, aber eben viel kleiner als jetzt ein Wal und haben auch keine Flossen, die so in der Größe sind von einem Ruder. Also das macht nicht so richtig Sinn. Gleichzeitig ist es so, der Thunfisch war dort eine Weile lang sehr stark überfischt. Es gab dann aber sehr strenge Fangquoten und hat sich in Teilen eben wieder erholt. Und zumindest die Orcas finden dort eigentlich genug zu fressen. Also das passt alles nicht so richtig.
I went to dive and I checked all the rudder that was broken, all the boat down.
Also ich habe in Spanien auch den Wissenschaftler getroffen, der dort vor Ort in Tarifa seit vielen, vielen Jahren die Orcas erforscht und dieses Netzwerk, diese Arbeitsgruppe über die iberischen Orcas mitgegründet hat. Ezequiel Andreu heißt er. Und da war zum Beispiel eine Erkenntnis, naja, wenn das wirklich so eine Jagd wäre, dann müssten die Tiere eigentlich in dieses Ruder reinbeißen und danach zerren und daran reißen. Das ist nämlich das, was sie machen, wenn sie andere Tiere jagen. Aber es gab an diesen Rudern keine Bissspuren, sondern es gab eigentlich nur Druckstellen und Beulen und einfach das Ding ist abgebrochen. Noch dazu war das teilweise so abgeschabt. Oft sind ja so kleine Muscheln oder so Seepocken heißen die dann auch an dem Rumpf und an dem Ruder dran, die sich da so festsetzen. Die waren zum Teil abgeschabt und daraus haben die Wissenschaftler dann geschlossen, ja, dass sie eben da dagegen drücken mit dem Kopf, dass sie da so dran entlang schaben und dass es deswegen ein anderes Verhalten sein muss, als jetzt irgendwie ein Jagdtraining, wo sie dann höchstwahrscheinlich reinbeißen würden.
Okay, weder die Jagd noch die Rachetheorie treffen zu.
Ja, und dann wusste ich irgendwann in der Recherche, wenn ich mir jetzt ein Bild machen will, wenn ich es wirklich verstehen will, dann muss ich dahin, wo die Orcas wirklich auf dem Meer unterwegs sind und das auch mal mit eigenen Augen sehen. Ich bin auf dem Meer unterwegs mit Orca-Forscher Renaud de Stefanis. Wir sind auf dem Boot seiner Organisation. Das ist schon ziemlich in die Jahre gekommen. Das ist so vielleicht knapp 10 Meter lang. So als das so vielleicht sonst für Angelausflüge oder Freizeitausflüge genutzt würde. Er ist die Koryphäe, was die iberischen Orcas angeht. Und er ist auch derjenige, der den offiziellen Auftrag von der spanischen Regierung hat, die Tiere zu erforschen, dafür auch Sondergenehmigungen hat, nah an sie ranzufahren. Wir sind unterwegs und haben einen ganz bestimmten Auftrag. Renaud soll nämlich möglichst an dem Tag, wenn wir Orcas begegnen, zwei Tiere mit einem GPS-Sender ausstatten. Also er hat ein Luftdruckgewehr an Bord, mit dem er den Tieren, wenn wir es denn schaffen, einen GPS-Sender auf den Rücken schießen kann.
Wie leicht ist es denn, die zu finden, die Orcas?
Sie haben mir gesagt, wir fahren jetzt einfach mal raus. Wir kennen so ein paar Ecken, wo die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist. Und dann haben wir aber einen Tipp bekommen, als wir gerade am Losfahren waren. Darum sind wir dann auch ganz überstürzt aus dem Hafen aufgebrochen. Von einem befreundeten Wissenschaftler von der Crew, der gesagt hat, ja, die Orcas sind hier gerade schon an einer typischen Stelle unterwegs und wir sollen ganz schnell dahin fahren. Die Orcas haben nämlich seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten dort schon, eine ganz eigene Fangmethode entwickelt, indem sie nämlich genau dorthin schwimmen, wo die Fischerboote unterwegs sind und sich gar nicht erst die Mühe machen, die Thunfische selbst zu jagen, sondern sie warten sozusagen so lange, bis sie bei den Fischern am Haken hängen und dann nicht mehr frei schwimmen können und dann haben sie leichte Beute und dann beißen sie die Thunfische den Fischern regelrecht vom Haken. Und wir haben eben diesen Tipp bekommen, jetzt gerade sind sie da, fahrt dorthin. Und ja, auf dem Weg habe ich aber nicht damit gerechnet, dass wir den Tieren dann so nahe kommen, wie wir ihnen dann am Ende nahe gekommen sind. Also als wir dort angekommen sind, war das erstmal eine ziemlich wilde Situation. Man hat schon eine halbe Stunde vorher diese ganzen Fischerboote gesehen. Das waren vielleicht so 20, 30, aber so kleine Holzboote, so ein paar Meter lang. Man hat schon gesehen, es sind auch ein paar größere Boote da unterwegs. Und als wir da angekommen sind, habe ich erstmal nur diesen Auflauf von Booten gesehen.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete barcos de whale-watching.
Das waren nämlich dann, wir haben dann gezählt, 7 Whale-Watching-Boote unterwegs, die dort eben auch alle hingefahren sind, weil sie mitbekommen haben, die Orcas sind hier unterwegs. Und dann waren noch 2 Boote von Tierschutzorganisationen unterwegs, die auch dort rumgefahren sind, die sich ganz genau anschauen wollten, was passiert hier. Und vor allem, was hat auch der Wissenschaftler, also Renaud, mit dem ich unterwegs war, was hat der vor? Und eben mitten dazwischen wir. Und ich wusste in dem Moment nur, ja, okay, die Orcas werden hier irgendwo unterwegs sein. Und dann sind sie also aufgetaucht, mitten zwischen diesen ganzen Booten.
Las Orcas están delante del FIRB. Las Orcas están allí.
Und dann haben sie eben versucht, den Tieren möglichst nahe zu kommen, möglichst gute Aufnahmen und Fotos zu machen. Und eigentlich hatte er an dem Tag eben den Auftrag, ein oder zwei Tiere, je nachdem wie er es schafft, mit so einem GPS-Sender auszustatten. Also er hatte quasi das Luftdruckgewehr schon vorbereitet, im Auftrag der spanischen Regierung. Und das war aber eben was diese Tierschützer überhaupt nicht gut finden, denn dafür müssen so 3 Titanhaken quasi in die Rückenflosse oder in den Speck von dem Orca so eindringen und damit verletzt man die Tiere. Und die Tierschützer sagen, da kann es Infektionen geben, das kann durchaus gefährlich werden für die Tiere und der wissenschaftliche Nutzen sei zu gering, um dafür in Kauf zu nehmen, sie zu verletzen. Und deswegen haben sie sehr genau beobachtet, was wir da tun oder was die Crew, mit der ich unterwegs war, da tut. Haben uns wiederum gefilmt, sind um uns rumgefahren, haben versucht, sich zwischen die Orcas und uns zu drängen, damit wir denen möglichst nicht nahe kommen. Also eine total unübersichtliche Situation.
Wie gehen die Orcas mit diesem Trubel um?
Ja, nach so einer Weile haben diese Tiere eben nicht nur angefangen, so rundrum zwischen den ganzen Booten auf und ab zu tauchen, sondern sie haben plötzlich angefangen, so auf unser Boot zuzuschwimmen. Sie haben angefangen, als wir am Fahren waren, hinten so in diesen Strahl, den so der Motor im Wasser hinterlässt, so einzutauchen und wirklich immer näher ans Boot ranzuschwimmen und dann abzutauchen und unter dem Boot weg. Als ich so ganz am Heck stand, so wo ich quasi schon fast so ins Wasser fassen konnte, ist eben so ein Orca so angeschwommen und kam wirklich mit der Nase, also eigentlich auf Zentimeter an die Bootswand dran. Wow. Und bleibt eben so 21, 22, 23, bleibt da so und ich stehe da und ich kann wirklich den Arm ausstecken und könnte dem eigentlich über den Kopf streicheln. Ne? Und also das war natürlich der Wahnsinn, diese Tiere so nah zu sehen und gleichzeitig mit so ein bisschen so einem mulmigen Gefühl, was passiert jetzt? Ja, und es war dann aber auch recht schnell klar, dass in dieser unübersichtlichen Situation mit diesen ganzen Booten, dass gar nicht die Ruhe ist, so einen GPS-Sender anzubringen. Und sie wollten auch ein bisschen die Eskalation verhindern, wenn da eben so präsent die Tierschützer vor Ort sind, und haben das Ganze abgeblasen.
Renaud de Stefanis, mit dem du da unterwegs warst, das ist einer der führenden Orca-Wissenschaftler, hast du gesagt. Er beschäftigt sich schon total lange mit den Tieren vor der spanischen Küste. Was hat der denn für eine These, warum die Orcas da angreifen?
La causa, nunca lo sabremos. Lo más seguro y lo más probable.
Letzten Endes war seine Begründung, und das ist auch inzwischen das, was sich deckt zwischen allen, die sich damit beschäftigen, dass sie sagen, die plausibelste Erklärung ist tatsächlich, dass diese Tiere einfach neugierig sind. Klar, auch weil sie Jäger sind und einfach gucken, was ist dort unterwegs. Aber letzten Endes auch, weil sie eigentlich genug zu fressen finden, dadurch nicht so einen Druck haben, zum Beispiel bei der Nahrungssuche, dadurch in gewisser Weise auch Zeit, manch einer sagt sogar Langeweile, und dann eben gucken, was ist hier so in unseren Gewässern unterwegs und was können wir damit machen. Renaud hat mir zum Vergleich Bilder und Videos gezeigt von Orcas mit Mondfischen. Also Mondfische sind so ganz unförmige, klopsförmige Fische, die dort eben auch im Wasser zu finden sind. Und die Orcas fressen die nicht, aber sie spielen mit ihnen. Sie balancieren sie auf der Nase, sie stupsen sie hin und her, fast wie unser eins vielleicht mit einem Ball spielen würde, dass die Tiere eben spielen mit dem, was sie finden. Und dass eigentlich die plausibelste Erklärung schlichtweg eine Neugier und ein Spielverhalten ist, was die Tiere an den Tag legen. Und dass sie eben bei diesen Rudern, ich habe das beschrieben, einen gewissen Schaden anrichten können und so eine gewisse Wirkung erzielen. Also sie drücken so lange dagegen, bis es bricht, und auch dieses Brechen macht wohl im Wasser dann so ein Geräusch, so ein Knack, und dass das eben was ist, worauf sie es abgesehen haben, was ihnen irgendwie Spaß macht, und dass das eigentlich der Hauptgrund ist, warum die Tiere das machen. Und das eben, und das ist eben auch ganz typisch, das gibt's im Tierreich öfter, aber ganz besonders bei den Orcas, dass das so ein weitergegebenes Verhalten ist, mit dem eben ein einzelnes Tier oder ein paar wenige mal angefangen haben und was sich andere dann einfach abgeguckt haben und was so ein gewisser Trend ist, der für eine Weile dann eben sozusagen in ist und die Tiere machen das, der aber genauso gut im Laufe der Zeit auch wieder vorbeigehen kann. Und gleichzeitig aber schon natürlich auch mit dieser Jagdnatur, dass sie einfach da auch so ein bisschen zeigen, vielleicht dann doch auch, wer hier der Chef ist. Denn letzten Endes sind ja die Segelboote und da auch alle anderen diejenigen, die in ihrem Lebensraum unterwegs sind.
Aber es ist ja nun mal so, wenn Orcas gegen Segelboote schwimmen, dann kann das gefährlich werden für diejenigen, die mit den Booten unterwegs sind. Spätestens dann, wenn die Orcas die Boote beschädigen, können wir die Orcas nicht einfach in Ruhe lassen als Menschen und denen ihren Lebensraum da unten vor Gibraltar überlassen?
Ja, das ist eben genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also gerade in dieser Situation, wo ich da zwischen diesen ganzen Booten unterwegs war und ich so dachte, also hier sind diese Fischer, die sind da wegen der Thunfische, aber dann sind diese Whale-Watching-Boote da, die da sind, um den Touristen die Wale zu zeigen. Die sagen zwar auch alle, sie wollen aufklären und irgendwie Verständnis vermitteln, aber letzten Endes sind sie auch zwischen den Booten unterwegs. Es sind die Wissenschaftler und da unterwegs, die sagen, naja, sie wollen die Orcas erforschen. Es sind die Tierschützer unterwegs, die sagen, sie wollen die Tiere da beschützen, und letzten Endes sind aber alle rund um die Tiere unterwegs und fahren ihnen hinterher und fahren dahin, wo sie sind. Und das macht ja dann doch auch Lärm. Das ist immer Stress für diese ja sehr geräuschempfindlichen Tiere. Und ich dachte schon auch, wäre es nicht am besten, sie einfach in Ruhe zu lassen. Und gerade bei den Segelbooten ist ja das jetzt genau auch der Ansatz und die einzige Lösung, die man so richtig hat. Er sagt, geht denen möglichst aus dem Weg, fahrt möglichst entlang der Küste, dort, wo das Wasser am besten nur nur 20 Meter tief ist. Dort ist die Wahrscheinlichkeit für eine Begegnung mit den Orcas sehr, sehr gering, so nah vor der Küste. Und geht ihnen so gut es geht aus dem Weg, zumindest in dieser Zeit, wo sie dort unterwegs sind im Sommer. Und schaut, dass ihr den Tieren am besten gar nicht erst begegnet. Der Mensch hat natürlich seinen natürlichen Lebensraum eigentlich nun mal nicht auf dem Meer, sondern die Orcas. Und insofern haben wir uns dann eben schon die Frage gestellt, sind nicht letzten Endes wir zumindest diejenigen als Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass es diese Angriffe und dass es diese Interaktionen gibt? Denn wenn wir dort nicht unterwegs wären, dann würde es dazu auch gar nicht kommen. Und dann würde weder uns was passieren und auch die Orcas, die sich natürlich dabei auch verletzen. Das ist natürlich unrealistisch, dass jetzt kein Segelboot, kein Motorboot, kein Fischerboot, kein Forschungsboot dort mehr unterwegs ist. Aber es gibt natürlich schon die Möglichkeit, Schutzzonen einzurichten, in denen der Mensch nicht oder möglichst nicht unterwegs ist, Routen festzulegen, die die Segler vielleicht nicht nur nehmen sollen, sondern nehmen müssen, eben um die Tiere zu schützen. Und das würde eben schon in unserer Verantwortung liegen. Und insofern sind vielleicht die Orcas in dieser Geschichte nicht die Bösen.
Vielen, vielen Dank, Simon, für diesen Ausflug zu den Orcas.
Sehr gerne.
Umweltjournalist Simon Plentinger ist mit seinem Team auf die Suche nach dem Ursprung der Orca-Angriffe vor Spanien gegangen. Die ganze Recherche gibt's im Podcast Wild Crimes – Rache der Orcas. Da hört ihr auch die Geschichte der jungen Seglerin Clara Weimer, die auf ihrer Atlantiküberquerung einen Orca-Angriff erlebt hat. Den Link findet ihr in den Shownotes. Autor der Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck, Lisa Henschel und Nicole Dienemann. Produktion Jonas Teichmann, Konrad Winkler, Christine Dreier und Timo Lindemann. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns.